Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
20 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit mit einer Sondersendung zu den französischen Präsidentschaftswahlen. François Hollande liegt vor Nicolas Sarkozy. Der Sozialist kommt nach ersten Trendrechnungen auf 28-30% der abgegebenen Stimmen, der amtierende Präsident auf 24-27%. In den nächsten 1,5 Stunden analysieren wir hier das Resultat dieser ersten Wahlrunde. Wir schalten uns in die Reden von Sarkozy und Hollande. Wir sind vor Ort in den Wahlkampfzentralen der beiden größten Parteien. Wir sind in einer typischen ländlichen Kleinstadt in Bourg-en-Bresse und wir blicken nach vorn auf die Stichwahl heute in 2 Wochen. Le Présidentiel, eine Sondersendung des Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Hollande liegt also vor Sarkozy. Das ist das Resultat der ersten Trendrechnungen. Rudi Meder in Paris. Inzwischen gibt es genauere Zahlen.
Ja, die Zahlen sehen so aus. François Hollande 28,4%, Entschuldigung. Nicolas Sarkozy 25,5%. Das ist ein Vorsprung von fast 3 Prozentpunkten. Und das ist enorm. Das hat es noch nie gegeben, dass der amtierende Präsident in der ersten Runde so stark geschlagen ist.
Und wie verlässlich sind diese Zahlen?
Das sind Hochrechnungen, die auf effektiven Ergebnissen, Auszählungen beruhen. Das sind also nicht mehr Wählerbefragungen, Exit-Polls, sondern tatsächliche Hochrechnungen. Und man kann davon ausgehen, es kann sich noch was ändern hinter dem Komma, vielleicht noch einen kleinen Punkt hoch oder runter, aber die Zahlen sind schon ziemlich verlässlich.
Lange ist man davon ausgegangen, dass diese erste Wahlrunde praktisch unentschieden enden würde. 3% Vorsprung, das ist ein Sieg für Hollande.
Das ist ein klarer Sieg für Hollande. Sarkozy hätte mindestens gleich aufliegen müssen, um seine Chancen zu wahren, besser noch gewinnen müssen, weil alle Prognosen für den zweiten Wahlgang sehen ja François Hollande als Sieger. Er liegt dort vorne mit 55 etwa gegen 45%. Und wenn diese ersten Umfragen dann für den ersten Wahlgang gestimmt haben, dann muss man davon ausgehen, das stimmt auch für den zweiten Wahlgang. Klar, wir wissen noch nicht, was jetzt in diesen 2 Wochen passiert, die noch kommen. Aber im Moment hat François Hollande klar die Nase vorn und er darf mit dem heutigen Ergebnis sehr zufrieden sein.
Nun sind neben Hollande und Sarkozy auch 8 weitere Kandidatinnen und Kandidaten angetreten. Welche Ergebnisse sind hier interessant?
Ja, interessant ist das Ergebnis von Marine Le Pen, der Präsidentin des Front National, des rechtsextremen Front National. Laut dieser Hochrechnung soll sie gegen 20% erreichen, also enorm, ein ganz starkes Ergebnis. Und dann auch Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Er ist allerdings etwas weniger stark, als wir gedacht haben, mit etwa 11,7%.
Marine Le Pen, also nach Hollande die zweite Gewinnerin dieses ersten Wahlgangs.
Würde ich so sagen, ja.
Und wie war die Wahlbeteiligung?
Die Wahlbeteiligung ziemlich hoch, bei etwa 80%.
Bei Rudi Meder in unserem Pariser Studio sitzt auch Anne-Marie Le Gloinec. Sie ist Forschungsdirektorin an der renommierten Pariser Universität für Politikwissenschaft Sciences Po. Und sie hat jahrelang auch an deutschen Universitäten unterrichtet. Sie analysiert heute mit uns diesen ersten Wahlgang. Bonjour, Frau Le Gloinec.
Ja, guten Abend.
Hollande ist also vorne in dieser ersten Runde. Ist das nun ein Ja zu Hollande und zu den Sozialisten oder ist das ein Nein zu Sarkozy oder ist das schlicht und einfach der Wunsch nach einem Wechsel?
Das ist sicher ein Nein zu Sarkozy, aber das ist mehr als das auch, weil wir merken, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch ist. Das heißt, die Kampagne, die sehr lau war und ohne Leidenschaft, hat doch gezeigt, im Endeffekt, dass François Hollande, hinter François Hollande sehr viele Leute stehen. Das heißt, die Art und Weise, wie er die Leute angesprochen hat, von Tür zu Tür oder durch die unterschiedlichen Vermittlerorganisationen, das hat gewirkt. Und es gibt eine besondere Mobilisation auf der linken Seite. Das ist, glaube ich, wichtig. Also trotzdem mehr als ein Nein zu Sarkozy.
Das heißt, vor allem François Hollande hat auch von dieser hohen Wahlbeteiligung profitiert.
Ja, also sehr wahrscheinlich.
Nun, Marine Le Pen macht 20% der Stimmen, ein Fünftel. Das ist mehr als 2002 ihr Vater errungen hat. Der ist damals in die Stichwahl gekommen. Das war der größte Erfolg des Front National bisher. Das heißt, der Front National ist mit dem heutigen Tag endgültig salonfähig geworden.
Ja, seit längerer Zeit, aber mit Marine Le Pen insbesondere. Ich muss unterzeichnen, dass die Front National regelmäßig in den Meinungsumfragen unterschätzt ist, dadurch, dass die Leute oft nicht sagen wollen, dass sie für Le Pen Vater oder Tochter wählen wollen. Und wir sehen, dass die Umfragen bis jetzt sehr genau gewesen sind, abgesehen davon, dass sie Marine Le Pen unterschätzt haben. Sie ist höchst gefährlich, sage ich. Ich habe sie gehört, geguckt. Sie hat auch sehr unangenehme Fragen gestellt. Also Fragen, die wahrscheinlich die Franzosen, also der Durchschnitt Franzosen in gewissen Städten und Vororten ans Herz liegt. Meine ich mit falschen Antworten, aber die Antworten gibt sie auch. Und sie hat darüber hinaus ein sehr angenehmes Lächeln. Also die Dame kann richtig, sie kann was. Sie ist sehr hochgescheit und hochgefährlich.
Vor 5 Jahren, Rudi Meder, ist es Nicolas Sarkozy ja gelungen, viele Front National-Wähler auf seine Seiten zu ziehen. Ist ihm das dieses Mal nicht gelungen oder hat er anderes falsch gemacht?
Es ist ihm ganz offenbar nicht gelungen, sondern diese Wähler sind enttäuscht von Sarkozy und sind zurückgegangen zum Front National. Das Front National hatte vor 5 Jahren nur 10% der Stimmen, weil Sarkozy so viele weggesogen hat, und jetzt ist es bei 20%. Also da diese Strategie, die vor 5 Jahren funktioniert hat, hat ganz eindeutig nicht funktioniert. Und Sarkozy hat natürlich dadurch, dass er die Themen des Front National aufgegriffen hat, diese Themen und damit eben auch die Partei salonfähig gemacht und Marine Le Pen noch geholfen.
Wir schalten gleich zu den Siegern jetzt dieses ersten Wahlgangs, zu den Sozialisten. Vorher aber noch die Frage an Sie, Madame Le Gloanec. Wie hat denn Hollande, der diese erste Runde gewonnen hat, wie hat er dieses Blatt gewendet? Eine Zeit lang sah es ja so aus, als würde die erste Runde an Nicolas Sarkozy gehen.
Ja, also es gab, was sehr interessant ist, also seit November, Dezember, schon in der Vorkampagne, haben viele Leute gezögert. Offensichtlich nicht mehr gezögert im letzten Augenblick, aber es gab viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben, für wen sie wählen. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Die Frage war, wie es François Hollande gelungen ist, das Blatt eigentlich zu wenden, weil eine Zeit lang sah es ja so aus, als würde diese erste Runde an Nicolas Sarkozy gehen.
Ja, er hat offensichtlich im letzten Augenblick die Leute überzeugt. Das ist schwierig einzuschätzen, ganz genau. Er hat auch versucht, Stimmen aus Mélenchon zu bekommen, indem er auch ein paar legeren Versprechen gemacht hat, wie zum Beispiel den Mindestlohn zu erhöhen oder solche Sachen. Okay. Also er war sehr vorsichtig und er hat wahrscheinlich das geschafft, was Nicolas Sarkozy nicht geschafft hat, sowohl auf der linken Seite als auch in der Mitte was zu bekommen.
Schauen wir uns das nachher noch ein bisschen genauer an. Jetzt schalten wir zuerst mal an einen Ort, an dem sicher gefeiert wird, an die Wahlkampfzentrale des Parti Socialist in Paris. Dort ist für uns Daniel Voll. Wie ist die Stimmung?
Die Stimmung ist hier sehr überschäumend, vor allem auf der Straße. Da stehen Tausende von Leuten, die schwenken Europafahnen, schwenken Frankreichfahnen, schwenken Porträts von François Hollande. Drinnen im Stadtpalais an der Rue Solferino, wo der Parti Socialist seinen Sitz hat, ist die Stimmung ebenfalls sehr gut. Die Leute haben hier lange gerechnet und seit einer Stunde ungefähr, nachdem es klar geworden ist, dass François Hollande ziemlich deutlich führt, ist die Stimmung sehr, sehr gelöst geworden.
Und sind denn da nur Politiker und Parteifunktionäre oder auch ganz gewöhnliche Wähler?
Hier drinnen sind vor allem geladene Gäste, die dann heute auch den Reden der führenden Politiker zuhören werden, der Partei. Die werden im Verlauf des Abends hier Reden halten. Zum Beispiel Parteichefin Aubry wird gegen 9 erwartet, hat man gesagt. Und einer ist hier noch gar nicht da, das ist nämlich die Hauptperson, François Hollande. Er ist immer noch in Tulle, in der Corrèze, wo er Präsident des Generalrates ist, wo er auch lange Bürgermeister war in Tulle. Und er wird wahrscheinlich erst gegen 11 Uhr abends hier eintreffen.
Und wie kommt das an in der Pariser Zentrale, dass Hollande eben nicht in Paris, sondern in Tulle ist?
Das wird eigentlich sehr gut so verstanden. Wahrscheinlich wäre das Gegenteil, würde als merkwürdig empfunden, denn Hollande inszeniert sich ja klar immer als Mann von vom Land, als Politiker, der aus der France Profonde kommt, der eine gute Beziehung hat auch zu den Leuten auf dem Land. Und das wäre dann eben Tulle, das wäre die Corrèze. Und wenn er heute von Beginn weg in Paris wäre, dann würde er das wahrscheinlich eher schlecht empfunden.
Und die Leute, die da vor Ort sind beim Parti Socialiste, die gehen jetzt alle davon aus, dass ihr Kandidat neuer Präsident Frankreichs wird. Alles andere wäre eine Enttäuschung.
Das wäre ganz bestimmt eine große Enttäuschung. Sie rechnen, dass mit diesem Vorsprung eigentlich auch François Hollande gezeigt, dass er die Leute begeistern kann, dass er die Leute zusammenbringen kann. Rassemblée heißt das dann. Und da rechnet man, dass er auch in den nächsten zwei Wochen eigentlich durchaus eben mehr Leute auch zusammenbringen kann.
Besten Dank, Daniel Voll in Paris. Wir hören uns später in diesem Sonderecho zu den französischen Präsidentschaftswahlen noch einmal, sobald François Hollande in Tulle eben seine Rede gehalten hat. Viel Siegesgewissheit also bei den Sozialisten, einmütige Unterstützung für Hollande. Anne-Marie Le Glanec, das war nicht immer so. Hollande galt lange Zeit ja als schwache Figur. Ist er denn jetzt wirklich schon praktisch französischer Präsident nach dieser ersten Runde?
Ja, also man muss vorsichtig sein, eben was kann in zwei Wochen passieren, weiß man nie, aber eben die Tendenzen zeigen doch in diese Richtung, dass er der nächste Präsident sein könnte.
Nun hat Hollande ja eine richtige Image-Korrektur hinter sich. Aus dem Wackelpudding ist ein eher schlenkerer Mann geworden, er gibt sich sehr staatsmännisch. Rudi Mäder, wie sehr ist denn sein heutiger Erfolg ein Resultat auch dieser Image-Korrektur?
Ja, ich glaube, er hat sich gemacht in letzter Zeit. Er ist irgendwie von diesem Bürokraten-Image, von diesem Apparatschik-Image weggekommen. Und er hat sich eigentlich laufend in kleinen Schritten immer wieder gesteigert. Er hat auch eine gewisse Lockerheit, die Sarkozy wahrscheinlich abgeht. Er hat auch einen Witz, er hat auch Kultur. Und er hat irgendwie diesen Schalk, der irgendwo in ihm sitzt, hat er in letzter Zeit immer auch wieder gezeigt. Und das kommt sehr gut an bei den Leuten.
Aber er hat keine Exekutiverfahrung auf nationaler Ebene. Er war nie Minister. Das stört niemanden in Frankreich.
Das stört. Das ist einer der Gründe, warum Leute oder Wähler gezögert haben oder Misstrauen gehegt haben ihm gegenüber. Er ist ein Apparatschik im gewissen Sinne, aber andersrum als Mensch wirkt er nicht eben als Apparatschik. Das ist das Eigenartige dabei. Er hat, glaube ich, es geschafft zu überzeugen durch, wenn nicht durch sein ganzes Programm, zumindest durch gewisse Reden und mit einer gewisse Wärme, die man gar nicht von ihm erwartet hätte.
Ja, und er kann auch zuhören, etwas, das Sarkozy extrem nicht konnte. Sarkozy hat immer alles selbst entschieden und dann durchgesetzt, ja. Leute an die Wand gedrückt. Und da ist dann wirklich ein Gegenteil, das sehr wohltuend ist.
Ja. Das heißt, die Franzosen versprechen sich von ihm auch einen anderen Stil.
Standhaftigkeit beispielsweise, das hat er auch gezeigt. Und Sarkozy hat richtig, glaube ich, genervt in den letzten 5 Jahren mit seinem Hin und Her und Wendehalsigkeit. Währenddessen François Hollande eben den Eindruck gezeigt hat, ja. Vermittelt hat, auf eine Linie zu stehen.
Ja, und er sucht den Konsens. Er ist irgendwie, er kommt mir fast etwas schweizerisch vor, jetzt in Anführungszeichen gesagt, er hört alle Parteien an und versucht dann einen Kompromiss zu finden, der dann aber auch trägt und hinter dem auch alle stehen.
Inhaltlich war das Hauptthema bei diesen Wahlen ja die missliche französische Wirtschaftslage, vor allem die Arbeitslosigkeit, fast 10% beträgt die in Frankreich. Hollande will den Minimallohn erhöhen und er verspricht 150.000 neue Stellen für Junge. Wie will er das denn finanzieren, Rudi Mäder?
Ja, das sind Stellen, die auf Kosten des Staates geschaffen werden. Also das sind diese Stellen für Junge, die Zukunftsstellen, die werden vom Staat angestellt und das wird natürlich etwas kosten. Man muss auch sehen, 150 Stellen in der Wirtschaftskrise, das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist nicht wirklich etwas, das die ganze Situation ändern wird. Aber es ist ein Symbol, dass er etwas für die Jungen tun will. Und er hat ja während seinem ganzen Wahlkampf immer wieder die Jugend sehr gezielt angesprochen und gesagt, die Jugend ist unsere Zukunft, auf sie müssen wir bauen.
Und dass das denn, ja, Frau Le Glanec, dass das den französischen Staatsapparat weiter aufblähen würde, das stört die Franzosen nicht.
Also aufblähen vor allem bei den Schulen, in den Gymnasien. Und das ist etwas wichtig, weil das ist sehr schlecht durchgekommen bei den Franzosen, dass so viele Stellen gestrichen worden sind, eben in einem Bereich, die Zukunft Frankreichs bereitet. Und ich glaube, da hat François Hollande gepunktet. Ich wollte zurück zum Minimallohn, Erhöhung zurückkommen, also Erhöhung der Minimallohn, ja, aber beim Wirtschaftswachstum. Man muss ganz genau sehen, wo die Kleinschrift ist, auch bei den Rentenalter, will François Hollande zurück zu 60, bei 60 Jahren haben, aber wenn nur man schon 42 Jahre lang gearbeitet hat. Also das ist wie bei den Versicherungsverträgen. Man muss richtig hingucken, was er ganz genau gesagt hat. Bei gewisse Versprechen sind eben, glaube ich, minimal riskant. Das Problem wird mehr zu sein. Also wie wird er die Schulden kürzen? Und wahrscheinlich werden wir nochmal dazu zurückkommen später.
Eben diese Verschuldung, die liegt ja bei 90% des Bruttoinlandprodukts. Das ist unglaublich hoch. Welches Konzept hat denn Hollande, um diese Verschuldung zu reduzieren? Will er sparen oder hofft er einfach auf besseres Wirtschaftswachstum?
Ja, das ist eben das Problem. Das ist, glaube ich, das größte Problem bei ihm. Also er wettet vor allem auf Wachstum. Er ist relativ ungenau bei den Verkürzungen geblieben. Ich glaube, da werden wir doch sehr harte Zeiten haben.
Und er will ja auch diesen Stabilitätspakt mit der EU neu aushandeln und sagen, wir müssen da eine Klausel einfügen, die Wachstum bringt. Also das wird auch auf der internationalen Bühne jetzt ein Thema werden, weil ohne Wachstum, ist klar, wird Hollande das nie schaffen, die Finanzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Aber konkrete Vorstellungen, wie Frankreich konkurrenzfähiger werden soll, das hat er nicht.
Der hat ein paar Vorschläge gemacht in diese Richtung, wie beispielsweise also mehr Research and Development, mehr
Forschung und Entwicklung, ja.
Entwicklung zu fördern, auch die kleineren und mittleren Unternehmen zu fördern, eine Bank in diese Richtung zu gründen. Also konkretere Pläne hat er gehabt. Das sind natürlich Maßnahmen, die nicht von heute bis morgen funktionieren können, aber nur auf die Dauer, also 5 bis 10 Jahre Zeit verlangen. Aber ich glaube, diese Investition in die Zukunft hat Hollande in gewissen Hinsichten.
Nun sagen Sie aber, gewisse Versprechen von Hollande sind sozusagen Scheinriesen, das heißt, die wirken größer, als sie sind, beispielsweise das Rentenalter, diese Verringerung wieder auf 60 Jahre, das betrifft gar nicht so viele Leute.
Ja.
Ist den Franzosen denn bewusst, dass sie auch dazu beitragen müssten, wenn tatsächlich gespart werden wird, so wie das jetzt zurzeit in Frankreich beispielsweise geschieht oder natürlich ganz extrem in Griechenland?
Also ich glaube, viele Franzosen sind dessen bewusst. Das Problem ist, dass in Frankreich, aber das ist genau das Gleiche in vielen anderen Ländern Europas, die mittlere Schicht und die untere mittlere Schicht seit 2 Jahrzehnten mindestens sich den Gürtel schnüren, und wenn man mehr und immer mehr verlangt irgendwie, dann hat man keine Lust mehr, insbesondere wenn niemand sagt, wozu, wofür, welche Zukunft da steht. Und das hat, glaube ich, keiner das richtig erklärt oder verlangt. Also Sarkozy sowieso nicht. Ich glaube, der nächste Präsident, wahrscheinlich François Hollande, wird als erstes das sagen müssen.
Aber es gibt schon einen sehr starken Widerstand, wenn man sparen will, wenn man was reformieren will. Es gibt eine starke Verteidigung des Besitzstandes. Wir haben das ja auch erlebt bei dieser Rentenreform, wo es über Monate riesige, starke Proteste gegeben hat. Und da muss man schon sich fragen, wie Hollande jetzt da weitere Reformen durchführen will.
Aber das heißt, in Ihren Augen haben beide Kandidaten den Franzosen und den Französinnen auch ungefähr das versprochen, was sie halt hören wollen, und alles andere einfach ausgeblendet?
Ja, ich glaube, dabei lag der The Economist nicht ganz falsch mit Friends in Denial. Also die Kampagne hat nicht...
Das war so eine Titelgeschichte, wo man gesagt hat, wer immer Präsident wird, irgendwie wird er die Probleme Frankreichs nicht lösen. Das war diese Ausgabe mit dem Titelbild, wo François Hollande und Sarkozy déjeuner leer mit einer nackten Frau im Grünen saßen. Also dieses berühmte Bild, und das war noch einprägsam.
Nun, ein anderer Aspekt dieses Wahlkampfs war, dass es Hollande gelungen ist, oder zumindest waren die Sozialisten vereint hinter ihrem Kandidaten, obwohl der ja anfangs eigentlich gar nicht unbedingt einen Spitzenplatz hatte. Der Wahlkampfleiter von Hollande sagte, die sozialistische Familie habe 2007 verloren, eben weil sie nicht vereint gewesen sei. Ist denn diese Einigkeit jetzt tatsächlich Hollandes Werk, oder ist das einfach eine Lehre aus der Niederlage vor 5 Jahren?
Beides wahrscheinlich. Nicht nur aus der Niederlage vor 5 Jahren, aber vor den Niederlagen auch vorher hinter Jospin und unter anderem. Aber ich glaube, François Hollande, also sein Talent liegt unter anderem darin, dass er eben die Leute zusammenbringen kann. Also Rudi Meder sprach von Konsens. Das ist eben ein Mann, der nicht spaltet, sondern versucht, konsensual zu sein. Und er hat sich gezeigt mit seinem Ex-Frau oder hatte frühere Gegner wie Martine Aubry umgearmt. Also ich glaube, der hat richtig sich sehr bemüht in diese Richtung.
Das heißt, dem einstigen Star der Sozialisten, Dominique Strauss-Kahn, der ja als Favorit galt für diese, als Favorit für die sozialistische Präsidentschaftskandidatur galt, bis er sich mit einem Sexskandal selbst ins Abseits befördert hat, dem trauert heute niemand mehr nach bei den Sozialisten.
Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, es ist ein Tabugespräch. Das ist, vom Trauen kann man nicht mehr sprechen. Also der Mann ist weg irgendwie. Und dazu muss man sagen, dass François Hollande irgendwie das Gegenbeispiel von Dominique Strauss-Kahn ist. Also,
ja, man kann ja froh sein, ist diese ganze Geschichte vor der heißen Phase des Wahlkampfs geplatzt und nicht mitten im Wahlkampf. Was stellt man sich vor, was das für eine Katastrophe für die Sozialisten gewesen wäre, wenn ihr Präsidentschaftskandidat war plötzlich mit diesen Skandalen. Es war ja nicht nur der Vorfall in New York, es gab dann auch andere Leichen im Schrank gewissermaßen, wenn das plötzlich alles während des Wahlkampfs auf den Tisch oder zum Vorschein gekommen wäre.
Und, und wahrscheinlich ist François Hollande langweilig genug, um Leichen nicht im Schrank zu haben.
Schauen wir mal, wie es wird. Die Resultate von heute noch einmal. 28,4% der Stimmen für François Hollande, 25,5% für Amtsinhaber Nicolas Sarkozy. Das die ersten Trendrechnungen bei den französischen Präsidentschaftswahlen. Sie hören Schweizer Radio mit einer Sondersendung des Echo der Zeit. Nicolas Sarkozy als amtierender Präsident kann mit diesem Resultat nicht zufrieden sein, ebenso wenig seine Partei, die UMP. Und dort, im Hauptquartier der Union pour un Mouvement Populaire in Paris, ist für uns Simon Fazza. Wie ist denn die Stimmung? Ist sie gedrückt oder übt man sich eher in Zweckoptimismus?
Man übt sich eindeutig in Zweckoptimismus. Es ist sehr laut hier teilweise. Man will volle Kraft voraus, man will kämpfen. Da flammen immer wieder Sprechgesänge auf. Président Sarkozy, Nicolas. Jetzt will man es wissen. Die Leute sagen auch, es ist nicht zu Ende. Erst am 6. Mai wird sich zeigen, wie es wirklich ist. Ich muss sagen, sie halten tapfer durch, so kommt es mir vor. Und das hat auch damit zu tun, es hat sehr viele junge Sympathisanten jetzt hier, die gekommen sind, die wirklich diese Kraft, die auch ihr Vorbild eigentlich an den Tag legt, auch zeigen wollen und die jetzt natürlich auf seinen Auftritt warten. Bei den Älteren sieht es etwas anders aus, da ist einfach sehr große Enttäuschung da.
Und wie erklären denn die Angler der UMP das schlechte Abschneiden von Sarkozy? Das kann man ja nicht einfach wegreden.
Man kann es nicht wegreden, aber einerseits lassen sie sich gar nicht erst darauf ein, dass das irgendwie schon was heißen würde. Und sie sind nicht bereit, ihn zu kritisieren. Sie sagen, er soll in den nächsten 14 Tagen bis zur Stichwahl einfach sich selber bleiben. Er soll das durchziehen, er sei ein starker Charakter. Er könne die Dynamik noch beeinflussen, das habe er schon oft bewiesen. Er habe alles auf den Tisch gelegt, man wisse, was man mit ihm habe und so weiter. Und so komme das schon gut.
Das Prinzip Hoffnung also bei der UMP in Paris. Besten Dank, Simon Fazza. Auch Sie hören wir noch einmal später in dieser Sendung. Anne-Marie Le Gloeneck, die Umfragen prognostizierten für Sarkozy ja eine Niederlage in der Stichwahl. Lange Zeit lag er vorne bei der ersten Wahlrunde. Hat es ihm in diesem Wahlkampf denn nun eigentlich genützt oder eher geschadet, dass er der Amtsinhaber, dass er der Präsident ist?
Normalerweise hat man einen Bonus, wenn man Präsident ist. Also das ist, man hat man einen Vorsprung und diesen Vorsprung hat er überhaupt nicht benutzt. Seine Bilanz ist sehr unausgeglichen und er hat nicht versucht, seine Bilanz zu verteidigen. Irgendwie ist seine Bilanz irgendwie in den Reden verschwunden und er hat nur gesagt gemeint, dass er alles für Frankreich getan hat und gemacht hat und Versprechen gemacht irgendwie, als ob er vorher nichts getan hätte, was sehr merkwürdig ist.
Als ob er nicht Präsident gewesen wäre, fast.
Also ob er nicht Präsident... Dabei war seine Präsidentschaft ja eine One-Man-Show, wie sie nur selten vorkam. Nicht mal in Frankreich, wo der Präsident ja traditionell eine unglaublich starke Rolle hat. Ist denn das auch ein Stück weit sein Problem, dass er eben alles selber gemacht hat und deshalb jetzt logischerweise natürlich auch für alles verantwortlich gemacht wird, was schiefgelaufen worden ist?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde nicht den Fehler vor allem drin sehen. Oder eher, sein Problem ist sein Mangel an Standhaftigkeit gewesen. Also etwas zu probieren, wenn das nicht klappt, gehen wir in die entgegengesetzte Richtung. Also diese Zickzack-Kurs ist den Franzosen irgendwann müde. Die Franzosen sind irgendwann müde davon gewesen. Das hat einen auch von Unglaubwürdigkeit und Prinzipienlosigkeit, glaube ich. Das ist ein seiner Hauptprobleme. Zum Beispiel in der Kampagne hat er angefangen, über Europa zu sprechen. Er wollte mit Angela Merkel kandidieren, sich vorstellen. Er hat in einer berühmten Rede 15. Mal das Wort Deutschland erwähnt und gemeint, die Franzosen sollten alle Deutsche werden. Ich übertreibe kaum. Und plötzlich war alles weg. Keine Rede mehr davon. Wahrscheinlich verstanden oder gehört, das würde überhaupt nicht klappen. Und das war das Gegenteil. Europa ist schlimm, wir müssen die Grenzen wieder zuschließen, wir müssen den Stabilitätspakt wieder mal eröffnen oder mehr Wachstum, wir müssen die Europäische Zentralbank wieder mal ändern. Also irgendwie ist das doch unglaubwürdig, glaube ich. Das auch Probleme. Und dieser Bilanz, der manchmal auch nicht so schlecht gewesen ist, hat er nicht versucht zu verteidigen. Alles neu. Warum hat er in diesen 5 Jahren nicht gemacht, was er jetzt verspricht? Das war, glaube ich, seine größte Schwäche. Und er hat nicht den richtigen Ton oder den Inhalt gefunden, um als Präsident vorzutreten.
Das analysieren wir hier gleich weiter. Jetzt müssen wir ganz kurz unterbrechen für eine Gefahrenmeldung auf Schweizer Straßen. Achtung in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich. Tiere auf der Fahrbahn. Es befinden sich 2 Hunde auf der Fahrbahn zwischen Bernforsthaus und der Verzweigung Wankdorf. Sie hören Echo der Zeit mit einer Sondersendung zu den französischen Präsidentschaftswahlen zur ersten Runde. Und wir haben die erste Reaktion eines Kandidaten, nämlich von François Mélenchon vom Front de Gauche, der selber 11,7% gemacht hat, also auf den 4. Platz gekommen ist.
Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai, sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy. Je vous demande de ne pas traîner les pieds. Je vous demande de mobiliser comme s'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle.
Jean-Luc Mélenchon vom Front de Gauche gibt sich also kämpferisch, will, dass weiter gekämpft wird für die Linke. Welchen Einfluss hat er denn noch an Marie Le Gloeneck?
Er hat Einfluss. Also er ist nicht der dritte Mann anscheinend. Der dritte Mann ist die dritte Frau. Aber er hat immerhin über 10% der Stimmen. Er ist derjenige, der seit längerer Zeit die ganze Linke zusammengebracht hat, was eigenartig ist. Er hat ein enormes Charisma. Er hat, wie sagt man das, die Foule.
Die Mengen,
also die Mengen Leute, bewegt und hinter sich bewegt. Und man denkt, bekannt, dass ungefähr 80% seiner Wähler, vielleicht mehr auch, wenn man sowas hört, für François Hollande stimmen werde. Das heißt, er hat die Möglichkeit, er hat gesagt, er würde nicht in eine hollandische Regierung reintreten. Er hat auch manchmal sehr böse gegenüber François Hollande gesprochen und ihm Hollande-Réou genannt.
Also ja, er hat ihn mal den Pedalo-Kapitän genannt. Aber er hat jetzt in diesem Ausschnitt, den wir eben gehört haben, ja eigentlich jetzt sehr engagiert und nicht halbherzig, sondern wirklich
sehr engagiert.
Wirklich, jetzt rufen wir auf, im zweiten Wahlgang stimmt für das François Hollande. Und das war ja wichtig, weil das war nicht ganz so klar. Vor allem, weil Sie sagen, er will nicht in die Regierung eintreten, er will nicht Minister werden. Aber das war nun ein ziemlich deutlicher Aufruf.
Das war ein deutlicher Aufruf. Das heißt, dass er außerhalb der Regierung die Regierung dort beeinflussen kann, durch die Leute, die hinter ihm sind. Und meine Frage ist, also bei den ersten Reformen und den ersten Maßnahmen, die sehr peinlich sein, also sehr
schmerzsam oder schmerzhaft.
Schmerzhaft sein werden. Wie werden seine Wähler reagieren? Da habe ich Probleme. Ich weiß nicht, ob sie nicht auf die Straße doch gehen werden.
Wir schauen das später noch mal etwas genauer an. Kommen jetzt aber noch mal zurück zu Nicolas Sarkozy, dem Präsidenten, der eine Ohrfeige sozusagen erhalten hat heute an der Urne. Wie sehr ist ihm denn seine Positionierung zum Schaden gekommen? Er hat sich ja vor den Attentaten in Toulouse vor allem markant rechts positioniert, hat mehr Abschiebungen, weniger Halalfleisch in den Schulkantinen gefordert, er hat gesagt, er wolle das Schengen-Abkommen neu verhandelt. Nun macht Marine Le Pen 20% der Stimmen. Das heißt, diese Strategie ist definitiv nicht aufgegangen, Rudi Mäder.
Nein, das ist definitiv nicht aufgegangen. Da hat er sich ins eigene Bein geschossen, könnte man fast sagen. Er hat ja wirklich sehr offensiv diese Themen des Front National aufgegriffen, hat ja auch gesagt, wir haben zu viele Ausländer, das ist ein Problem. Wir müssen die Zahl der Einwanderungen halbieren. Also er hat da wirklich sehr, zum Teil konnte man wirklich denken, das sind Sätze, die man auch von Marine Le Pen hätte hören können. Und die Leute haben sich nun gesagt, nein, wir sind enttäuscht von, also jene Wähler, die vor 5 Jahren für Sarkozy gestimmt haben, aber sich dem Front National nahe fühlen, die haben gesagt, nein, wir lassen uns nicht nochmals erwischen, wir wollen zurück das Original wählen, nicht die Kopie. Und gleichzeitig hat er mit seiner Strategie eben diese Partei salonfähig gemacht und Marine Le Pen ist nun eine Parteipräsidentin wie andere auch. Und früher war das wirklich eine Berührungsangst, es war ein Schreckgespenst. Und diesen Charakter hat der Front National nun weitgehend verloren. Und Marine Le Pen mit 20% der Stimmen, das ist enorm viel.
Alain Juppé, der Minister in Sarkozys Regierung, sagt ja, nichts sei entschieden und die Wahlen seien zwar nicht so herausgekommen wie vorausgesagt, aber das gehe weiter. Wie sieht das denn aus bei diesen Stimmen, die an den Front National gegangen sind? Wandern die jetzt automatisch zu Sarkozy? Das heißt, kann er davon ausgehen, das ist gar nicht so tragisch?
Zum Teil werden sie das machen, aber nur zum Teil und möglicherweise oder wahrscheinlich nur zum kleineren Teil. Also man geht davon aus, dass nur etwa ein Drittel dieser Stimmen wirklich auf Sarkozy sich übertragen werden im zweiten Wahlgang. Marine Le Pen hat ja immer gesagt, Sarkozy und Hollande, das ist das Gleiche, da gibt es keinen Unterschied. Sie hat auch gesprochen von der UMPS, von wie wenn das eine Partei wäre, die UMP und der Parti Socialiste. Und da ist nun wirklich davon auszugehen, dass diese Stimmen sich nicht oder nur zu einem kleineren Teil auf Sarkozy übertragen werden.
Obwohl nicht alle Wähler, Le Pen-Wähler sind folgen unbedingt Le Pen. Also es gibt bestimmte Wähler.
Aber viele werden doch zu Hause bleiben.
Die Protestwähler sind. Ein Teil wird für François Hollande auch wählen. Also man schätzt vielleicht ein Viertel der Stimme und zwischen ein Drittel und eine Hälfte der Stimme der Wähler wird für Sarkozy wählen. Man muss abwarten, aber das wird einen Einfluss haben auf die Wahlergebnisse in 2 Wochen.
Alain Juppé, der Außenminister, ich habe es vorher kurz angesprochen, hat schon reagiert. Wir haben das jetzt auch im Ton und hören uns das mal kurz an.
Moi, je dirais que rien n'est joué. Et en tout cas, un premier constat, l'élection ne ressemble pas à ce qu'on nous avait annoncé. On n'a pas cessé de nous dire que cette élection n'intéressait pas les Français. La participation est une participation record. Les Français ont compris que le choix était historique. Deuxièmement, il n'y a pas de poussée de gauche. Quand on totalise toutes les voix de gauche, on est à 42,5%, comme en 2007.
Juppé sagt also, es gebe keinen Linkstrend. Hollande und Mélenchon zusammen kommen auf etwas mehr als 42%, wie schon vor 5 Jahren. Da versucht einer, das Resultat schön zu reden, Rudi Mäder.
Ja, das ist klar. Wenn er sagt, es ist nicht so herausgekommen, wie wir es vorausgesagt haben, dann würde ich das mal vor allem auf ihn beziehen. Weil Sarkozy hat immer gesagt, diese Umfragen stimmen nicht, sondern es gibt eine Bewegung in der Mehrheit des Volks. Ich spüre das an meinen Meetings, an meinen Wahlveranstaltungen. Und was man ganz zuerst mal feststellen muss, die Umfragen haben gut gestimmt und im Gegenteil, Sarkozy hat noch etwas schlechter abgeschnitten, als zum Teil die Umfragen gesagt haben. Und das ist wirklich ein Punkt, den man festhalten muss, auch wenn nicht klar ist, was jetzt in den nächsten 2 Wochen noch alles passieren wird.
Wir haben noch einen zweiten Ton auch aus Sarkozys Lager, den Wahlkampfleiter Valls. Auch den hören wir uns jetzt kurz an. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem, der ist noch nicht bereit, dieser Ton. Wir kommen darauf zurück und diskutieren jetzt aber noch ein bisschen das Programm von Nicolas Sarkozy. Der Präsident hatte ja vor 5 Jahren angekündigt, als er kandidierte, er werde die Arbeitslosigkeit auf 5% senken in Frankreich. Heute liegt sie, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, bei 10%. Wie will er denn das ändern, wenn er erneut Präsident wird?
Also Nicolas Sarkozy hat versprochen, die Schulden zu reduzieren, und zwar ein Jahr vor François Hollande 2016 und der François Hollande 2017. Versucht auch vor allem nicht durch mehr
Also will die Wirtschaft ja auch ankurbeln, Konkurrenzfähigkeit steigern, aber das sind alles Dinge, die natürlich nicht von heute auf morgen klappen.
Ja, und Kürzungen will er auch, aber das Problem mit der Arbeitslosigkeit, das liegt daran vor allem, dass die Exporte, also die Wirtschaft und die Exporten angekurbelt werden. Und wir haben das Gegenteil gesehen, nicht nur seit 5 Jahren, sondern seit 10, 20 Jahren verliert Frankreich regelmäßig an Exportanteile, Marktanteile. Und diese Regierung hat auch dazu beigetragen, aber nicht nur. Das heißt, diese Tendenz nach unten muss geändert werden. Wir müssen wieder einmal eine Industrie haben, die für das Ausland produziert, für die Exporte, aber das verlangt Zeit. Und es gibt ein paar Vorschläge in Sarkozys Programm, aber auch in Hollands Programm, und die Ergebnisse davon wird man in eben 5 oder 10 Jahren sehen.
Inzwischen haben wir noch eine andere Stimme, nämlich der Wahlkampfleiter von François Hollande, Valls, der Stellung genommen hat.
Je veux souligner le désaveu de Nicolas Sarkozy, massif. Ça vient d'être souligné par son score. C'est la première fois dans notre histoire politique que le président sortant est derrière un autre candidat. Et enfin, je veux souligner le score exceptionnel de François Hollande, qui du coup porte les espoirs du changement.
C'est gagné pour vous ?
Rien n'est gagné, puisqu'il faut rassembler au second tour.
Jetzt muss ich kurz nochmal anfangen, jetzt habe ich nämlich den Faden verloren und den finde ich jetzt aber wieder. Hier weist Valls zu, die Zurückweisung will er unterstreichen, die Sarkozy erreicht hat. Es sei das erste Mal in der Geschichte, dass ein Präsident bei einer Neuwahl hinter einen anderen Kandidaten gereiht wird. Und das Resultat von Hollande sei ausgezeichnet. Das klingt also ganz anders als aus Sarkozys Lager. Wir kommen später nochmal zu den Sozialisten. Ich möchte jetzt hier aber nochmal diese Analyse von Sarkozys Programm weitermachen. Er hat ja am Anfang betont, er wolle Frankreich zu deutscher Haushaltsdisziplin bringen. Er wolle zum Beispiel eine Schuldenbremse einführen. Das hat die Franzosen aber nicht begeistern können und Sarkozy hat mit der Zeit einfach aufgehört, das zu erwähnen. Was stört denn die Franzosen daran? Ist es die Orientierung an Deutschland oder ist es die Disziplin an Marie Le Guenec?
Ach, die Disziplin hat man versucht einzuführen. 1983 schon Mitterrand hatte, als er gewählt wurde, Zwei Jahre lang hat er Keynesianismus betrieben und merkte so, also 83, zwei Jahre danach, dass er eben das Gegenteil machen sollte, um den Front zu verteidigen und die Politik Deutschlands zu imitieren. Das hat aber nur einen relativen Erfolg gehabt und wie ich das vorher angedeutet habe, nicht für auf die Dauer, dadurch, dass wir eben so viele Marktanteile verloren haben in den letzten Jahren, währenddessen die Wirtschaft Deutschlands blüht und Deutschland der Hauptexporteur ist. Also ich glaube, das liegt daran, dass die zwei Systeme so ganz anders sind. Nicht, dass die Franzosen nicht gerne deutsch sein würden oder weiß ich, aber die Systeme sind dermaßen anders. Und der Staat spielt wahrscheinlich eine viel zu große Rolle. Die kleinere und mittlere Unternehmen werden gebremst. Alles das muss geändert werden. Vor 5 Jahren hatte Nicolas Sarkozy versprochen, das würde sich ändern. Man würde mehr arbeiten, um mehr zu gewinnen. Und man ist nicht dazu gekommen. Die Reformen sind irgendwie halbwegs stecken geblieben. Zwar ist das Rentenalter erhöht worden, aber nicht alle Reformen sind gemacht worden, die hätte man machen sollen.
Aber diese Schuldenbremse möchte er natürlich schon einführen, Sarkozy. Das Problem ist dort, er braucht eine qualifizierte Mehrheit, also eine Mehrheit von 60% der beiden Kammern des Parlaments. Und die Sozialisten haben sich da quergelegt. Und deshalb hat er das für den Moment aufs Eis gelegt. Aber falls er bestätigt würde, wäre das sicher eine der ersten Maßnahmen, die er wieder bringen würde.
Aber er hat im Verlauf des Wahlkampfs auch darauf verzichtet, das zu betonen und sich sozusagen als der Staatsmann, als der staatstragende Präsident zu zeigen, der er hätte sein können. Er hätte ja im Gegensatz zu Hollande weniger versprechen können und sich nüchterner geben können. Das hat er nicht gemacht.
Das Problem ist, dass die beiden Hauptkandidaten von ihren linken beziehungsweise ihren rechten gebremst worden sind. Also sie haben sehr viel wahrscheinlich nicht gesagt, dass sie gesagt hätten, wenn kein Mélenchon und kein Le Pen da gewesen wären. Sie haben Versprechen gemacht, beiden, weil eben sie überbietet waren auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Und ich glaube, das ist bei den beiden Kandidaten Hill nicht.
Nicolas Sarkozy wollte ja auch bei der EU sparen. Er hat angekündigt, den Beitrag Frankreichs einzufrieren. War das auch einfach eine Sparbemühung oder war das nur eine Bemühung, rechts der Mitte Stimmen zu holen?
Ich glaube, das war ziemlich demagogisch,
das zu sagen. Das war ein PR-Effekt, genau. Ja. Also diese Verhandlungen sind ja in Brüssel eh schon am Laufen, ja. und eigentlich war es gar nichts Großes, ja. Neues, das er verkündet hat. Aber es tönt natürlich, ja, gut, irgendwie auf dieser Anti-EU-Welle zu, ja, reiten, gewissermaßen, ja. Schengen aussetzen, wenn das nicht ändert. Oder auch jetzt unsere Zahlungen an Brüssel beschränken. Das ist populär, das ist aber auch Populismus, würde ich sagen, fast.
Aber es herrscht in Frankreich schon so ein Gefühl vor, man sei auf der Verliererseite der Globalisierung. Oder täuscht das Madame Le Guenec?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dieses Gefühl besteht. Es gibt, glaube ich, zwei Frankreichs. Ein Frankreich, das sehr unter Globalismus leidet, insbesondere bei den Leuten, die eben nicht die Kapazität haben, die Fähigkeiten haben, sich global zu profilieren, die eben kein Diploma haben. Es gibt viele junge Leute, die überhaupt keine Bildung, Ausbildung haben. Diese Leute stehen auf der falschen Seite der Geschichte. Es gibt aber ein anderes Frankreich, das sehr aktiv ist, sehr engagiert. Ich las gerade heute einen Artikel in Le Monde über die Franzosen, die französischen Bauern, die sich nach Rumänien begeben, um Land dort zu kaufen und eben da ihr Leben zu verdienen und sie eben viel mehr Geld daraus machen können als in Frankreich. Also es gibt diese, also zwei Frankreich. Das zweite Frankreich hört man hört nur von ihr ab und zu, von den französischen Mathematikern bis zu den Ökonomen, die in den Vereinigten Staaten arbeiten, von, was weiß ich, die jungen Leute, die in Brüssel arbeiten oder diese Bauer, die in Rumänien sich niederlassen. Also sie sind eben nicht so präsent.
Aber es gibt diesen Ruf nach Protektionismus, den gibt es natürlich auch, dass man sagt, wir müssen schauen, dass wir und nicht illoyaler Konkurrenz ausgesetzt sind. Und wir müssen auch der ganze Slogan Produire Français, Acheter Français, das war doch immer wieder ein Thema, das gekommen ist und das verschiedene Kandidaten aufgegriffen haben.
Das Thema der Kampagne war eben Schutz gegen die Globalisierung. Aber eben das andere Frankreich hat man weniger gehört, leider.
Sie haben vorher die vielen Jugendarbeitslosen angesprochen in Frankreich. Und da ist ja der Kontrast zu diesem Präsidenten, von dem man immer gesagt hat, er sei ein Bling-Bling-Präsident. Also er liebe den Glamour, er umgebe sich mit den Reichen, er sei der Präsident der Reichen. Anne-Marie Le Glenic, war er wirklich ein Präsident der Reichen, wenn man jetzt seine Bilanz anschaut?
Er hat zumindest symbolische Maßnahmen genommen beziehungsweise sich so benommen, als ob er das wäre. Ob er das tatsächlich gewesen ist?
Er hat Steuergeschenke gemacht, Unternehmen auf der einen Seite und aber auch diese Vermögensteuer, die da revidiert hat, da plötzlich viele, also ein großer Teil der Steuergeschenke, die an die Privathaushalte ging, die gingen dann eben an die 10% der reichsten Privathaushalte.
Beispielsweise unter seinen jetzigen Maßnahmen besteht eine Maßnahme gegen die Großunternehmen, die keine Steuern in Frankreich zahlen. Das hätte er vor 5 Jahren vielleicht einführen können oder auch nicht, wenn man das nicht kann. Aber das ist bekannt, dass Total eben also in Frankreich nicht besteuert wird. Warum kommt das plötzlich empor? Eben um diesem Vorwurf der Präsident der Reichen zu sein.
Entgegenzutreten. Aber dass er so unbeliebt ist, hat das damit zu tun oder ist das einfach so, wie Sie es vorher formuliert haben, Frau Le Glenic, dass er den Franzosen irgendwie auf die Nerven geht?
Ja, das ist, sind viele Sachen zur gleichen Zeit. Also dieser Zickzack-Kurs, von dem ich vorher gesprochen habe, diese Bling-Bling-Geschichte, Präsident der Reichen, auch etwas, was schwer vermittelbar ist, wenn man ihn nicht gehört hat oder im Fernsehen gesehen hat. Also ein Präsident, der ist beides, ein Präsident der Reichen, aber zur gleichen Zeit spricht wie ein 18-Jähriger und erzählt, dass er Probleme gehabt hat mit seiner Frau Cecilia oder dass mit Carla das alles wunderschön ist. Also das interessiert niemand. Vielleicht die People's Presse.
Er hat gewisse vulgäre Züge sogar auch mal, Ausdrücke, die er Gastwartwurf und so weiter.
Ja, das waren das
diese Geschichten.
Ja. Also das hat man, es ist diese Widersprüchlichkeit der Franzosen. Einerseits gibt es zu viel Präsidentialismus, glaube ich, und viele würden das kritisieren. Aber andersrum erwartet man von einem Präsident, dass er sowohl eine andere Body Language als auch eine andere Sprache hat.
Genau, diese präsidiale Rolle des Landesvaters über den Parteien, die er irgendwie nicht gespielt hat und die dann dazu geführt hat, dass sich die Leute plötzlich nach Chirac zurückgesehnt haben.
Ja,
merkwürdigerweise. In Frankreich wartet man jetzt natürlich auf die Reden von François Hollande, dem Gewinner dieser ersten Runde, und von Nicolas Sarkozy, dem Amtsinhaber, der heute verloren hat. Inzwischen, vor allem beim UMP, ist man sich bereits am Bereitmachen für Sarkozys Rede. Simon Fazer, Sie sind vor Ort. Wie sieht das aus?
Ja, im Moment ist der Applaus Nicola sehr groß. Man wartet hier tatsächlich auf den Auftritt. Vor 2-3 Minuten ist Premierminister François Fillon gekommen und hat vor der leeren Bühne Hände geschüttelt, Küsschen hier, Küsschen da, das Bad in der Menge genossen. Und der Saal hier, das ist im Maison de la Mutualité, ein altes, aber topmodern renoviertes Gebäude. Dieser Theatersaal ist voller Leute, der hätte eigentlich Platz für 1800 Personen, hat natürlich jetzt viele Medienleute, darum sind es wohl etwas weniger, hat sehr viele Fahnen, allesamt die Tricolore, also man sieht eigentlich keine UMP-Fahnen. Und jetzt wartet man da, die leere Bühne, zwei Fahnenstangen, die Tricolor und die EU-Fahne hängen da ein bisschen schlapp und ein kleines Rednerpult und ab und zu flammt die Marseillaise auf oder ein Applaus.
Und Fillon hat aber nicht gesprochen.
Der hat noch nie, ja, ich weiß nicht, ob der überhaupt sprechen wird, hat noch nicht gesprochen. Er ist jetzt auch, man sieht ihn jetzt auch nicht mehr. Jetzt flammt zwar der Applaus wieder auf, aber es ist nicht zu erkennen, weshalb das so ist. Man muss auch wissen, die Menge, die sieht sowohl TF1, den Privatsender, als auch France 2. Und was dort auf den Bildschirmen passiert, hat einen starken Einfluss dann auf die Reaktion der Anhänger hier.
Simone Fazer ist also dabei, auf zwei Bildschirme zu schauen. Wir kommen zu ihr zurück, sobald Nicolas Sarkozy dann tatsächlich auf die Bühne und vor die Mikrofone tritt. Eine Reaktion von der UMP haben wir aber schon, nämlich die von Jean-François Coppe, dem UMP-Chef, und die hören wir jetzt.
On continue le combat et dans des conditions qui vont être différentes. Parce qu'à partir de demain matin, nous nous trouvons non plus à 9 candidats contre 1, 9 candidats contre Nicolas Sarkozy, mais à 1 contre 1. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy d'un côté, François Hollande de l'autre. Face à des Français qui sont venus en ce premier tour pour dire qu'ils veulent maintenant voir clairement les projets des deux candidats. Et là, il me semble que la partie va être différente.
Wir kämpfen weiter, und zwar unter neuen Bedingungen, sagt Jean-François Coppe. Denn ab morgen hätten sie nicht mehr 9 Kandidaten gegen Nicolas Sarkozy, sondern es sei einer gegen einen. Nicolas Sarkozy gegen François Hollande. Und die Franzosen, die jetzt gewählt hätten, wollten jetzt klar sehen, was die beiden für Pläne haben. Und er glaubt natürlich, dass sich da etwas ändern wird. Ich nehme an, er geht davon aus, dass sich das für Nicolas Sarkozy ändern wird. Wir haben bis jetzt in diesem Sonderecho zur ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen vor allem nach Paris geschaut. Doch gewählt wird natürlich nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in der Provinz. Zum Beispiel in Bourg-en-Bresse. Dieses Städtchen liegt 350 Kilometer südlich von Paris und 120 Kilometer westlich von Genf, hat rund 40.000 Einwohner und ist, was man so eine typische ländliche französische Kleinstadt nennen kann. Dort in Bourg-en-Bresse ist für uns Patrick Mühlhauser. Sie sind in der Salle des Fêtes. Wie verfolgt man denn dort den Wahlkampf?
Ja, hier hat es eine Großleinwand, wo die Resultate, die lokalen Resultate präsentiert werden von Bourg-en-Bresse. Und dann hat es auch Bildschirme, wo France 2 gespielt wird. Also die Leute schauen auch auf zwei Monitore, wenn man so will. Es hat relativ wenig Leute, die hier sind. Jetzt ist es, die Resultate sind bekannt. Die Leute sind schon zum Teil wieder nach Hause gegangen oder ins Restaurant, um weiter zu festen oder den Ärger runterzuspülen.
Die lokalen Resultate haben Sie angesprochen. Wer hat Bourg-en-Bresse denn gewählt?
Es ist noch nicht fertig ausgezählt, aber es ist ähnlich wie national. Also François Hollande ist auch an der Spitze, aber hat allerdings nicht ganz so viel Vorsprung auf Nicolas Sarkozy. Hingegen Bourg-en-Bresse ist eher ein moderates Städtchen. Also Marine Le Pen beispielsweise, die kommt auf höchstens 14% hier in Bourg-en-Bresse.
Und wie hat man denn auf dieses gute Abschneiden von Marine Le Pen, auf diese 20% reagiert, wenn man da offenbar weniger begeistert ist von der Front National-Kandidatin?
Ja, das war interessant zu sehen. Zuerst gab es Jubel, als das Resultat von Hollande bekannt gegeben wurde. Und dann gab es Erschrecken, als man gesehen hatte, dass Marine Le Pen 20% erreichen könnte. Da haben doch viele Leute gesagt, das darf nicht sein, dass der Front National in Frankreich so stark ist. Und man war auch enttäuscht natürlich bei den Hollande-Anhängern über das Resultat von Mélenchon. Anders bei den Sarkozy-Anhängern, die spüren jetzt eine gewisse Hoffnung hier im Saal. Sie haben gesagt, der Abstand ist doch nicht so groß und vor allem die Resultate von Marine Le Pen geben Ihnen Hoffnung, dass hier im zweiten Wahlgang für Nicolas Sarkozy doch noch etwas drin liegt.
François Hollande, der Gewinner heute, zumindest bei dieser ersten Runde, er wird seine Rede ja nicht in Paris halten, sondern in Tulle. Das ist eine Kleinstadt in der Corrèze, im Zentrum von Frankreich, da wo er seine politische Basis hat, wo er mal Bürgermeister war. Bringt ihm das in einer ländlichen Stadt wie Bourg-en-Bresse eigentlich zusätzliche Sympathien?
Nein, nicht wirklich. Bourg-en-Bresse, muss man auch sagen, ist die Hauptstadt eines Departements, de l'Ain. Es ist ziemlich nah von großen Zentren, im Gegensatz zu Tulle. Ich glaube, das hat nicht eine Rolle gespielt, sondern eher wirklich die Einstellung von Hollande hat hier gespielt. Man hofft sich von ihm eine Blutauffrischung. Er soll sich stärker für die Schulen einsetzen. Aber was auch spürbar war, es ist keine Euphorie für François Hollande ausgebrochen hier in Bourg-en-Bresse. Es ist eher eine Wahl gegen Sarkozy und nicht unbedingt für François Hollande. So spüre ich es jedenfalls hier.
Also das heißt, die Leute sind eher einfach ein bisschen ernüchtert.
Ja, das glaube ich. Es ist auch interessant zu sehen, dass zum Beispiel die Wahlbeteiligung oder die Abstention, wie man hier sagt, Leute, die nicht an die Urne gegangen sind, hier in Bourg-en-Bresse höher ist als im nationalen Durchschnitt. Gegenüber den letzten Wahlen sind hier in Bourg-en-Bresse die Zahlen sogar um 6% gesunken von Leuten, die an die Urne gingen. Auch das zeugt ein bisschen hier in diesem Städtchen davon, dass man nicht so richtig warm geworden ist bei diesem Wahlkampf und mit diesen Kandidaten.
Besten Dank, Patrick Mühlhauser, für diese Einschätzungen und diese Eindrücke aus Bourg-en-Bresse. Anne-Marie Löglonek, aus Schweizer Sicht ist Frankreich ja unglaublich zentralistisch. Gibt es denn da nicht eine Art Anti-Paris-Reflex?
Ja, das sicher. Aber eben dadurch, dass François Hollande aus der Provinz, also in den Provinz stark verankert ist. Ich glaube trotzdem, also ich war nicht in Bourg-en-Bresse, aber ich glaube, das gibt ihm wahrscheinlich einen kleinen Plus. Und währenddessen Nicolas Sarkozy in diese merkwürdige Lage war, zur gleichen Zeit ein Pariser zu sein, zur Elite zu gehören und trotzdem nicht zur Elite zu gehören. Aber das hat er nie geschafft, die Franzosen zu überzeugen, dass er nicht eben ein Pariser war, aus Neuilly übrigens, als einem üppigen Vorort.
Es ist 8:55. Sie hören Echo der Zeit mit einer Sondersendung zu den französischen Wahlen. Für alle, die sich später zugeschaltet haben, hier noch einmal die Resultate. François Hollande, der Kandidat der Sozialisten, kommt auf 28,4%. Nicolas Sarkozy, der Amtsinhaber, 25,5%. Und überraschend auch das Resultat von Marine Le Pen von Front National. 20% hat sie nach diesen ersten Trendrechnungen gemacht. Diskutieren wir dieses Resultat von Marine Le Pen einen Moment. Sie kommt auf 20% zusammen mit Nicolas Sarkozy. Sind das 45,5% für die Rechte. Auf der linken Seite 11,7 plus 28,4 für den Parti Socialiste. Es gibt rund 40%. So gesehen sind ja die Konservativen doch irgendwie ein bisschen im Vorteil. Rudi Mäder, könnte das auch noch umschlagen, dass das wirklich zu einem Sarkozy-Sieg führt?
Sie können nicht so zusammenzählen. Sie können nicht die Stimmen von Marie Le Pen zu Sarkozy zählen, denn diese Stimmen werden sich nur zum Teil auf Sarkozy übertragen. Ein großer Teil wird zu Hause bleiben und nicht an diesem zweiten Wahlgang teilnehmen. Gut, es ist Sarkozys Wette ist ein wenig, dass diese Voraussage, die ich jetzt eben gemacht habe und das, was die Politologen und die Experten hier alle sagen, dass das eventuell nicht stimmen könnte. Also seine Hoffnung ist, dass weil er eben diesen Rechtskurs gefahren hat, dass dann diese Wähler des Front National trotz der Aufforderung von Marine Le Pen zu Hause zu bleiben, für Sarkozy wählen, eben in der Absicht, das kleinere Übel zu wählen. Also da gibt es schon noch eine gewisse Unbekannte und vielleicht ein gewisses Spannungsmoment, oder das noch da ist, dass vielleicht mehr Wähler des Front National, als man eigentlich so gemeinhin denkt, am Schluss doch für Sarkozy stimmen. Also da hat er noch ein kleines Reservoir, aber es wird trotzdem sehr knapp für ihn.
Außerdem wird er wahrscheinlich gewisse Stimmen von Bayrou bekommen. Bayrou,
Zentrumskandidat, ja.
Der bei 8,5% liegt, aber nicht alle Stimmen wird er bekommen. Das Problem ist, welche Kampagne wird er führen jetzt, um so viele Stimmen wie möglich zu bekommen auf der mittleren, aus dem Zentrum, aus dem Moderaten und möglicherweise vielleicht aus der linken Lager und auch aus dem rechten. Und ich glaube, wahrscheinlich wird das darin liegen, dass er versucht, die wirtschaftliche Karte zu spielen, und zwar die Abschreckungskarte. Dass François, also mit François Hollande die Zukunft ungewiss ist, dass die Märkte sich an François Hollande revanchieren werden, dass er nichts verstehen wird von der, vom Ernst der Lage. Und dass er keine zwei Jahre hat wie François Mitterrand damals, das hatte ich vorher erwähnt, zwischen 81 und 83. Und er, Nicolas Sarkozy, hat dort die Erfahrung und weiß, wie man mit Brüssel verfährt, wie man versteht die Märkte, versteht Merkel. Ich glaube, wahrscheinlich wird das seine Linie
das
sein.
Das wird seine Hauptlinie sein. Er wird sagen, wird Angst machen und sagen, Hollande führt das Land ins Verderben. Ja. Dann werden wir da in Kürze dastehen wie Griechenland, Portugal oder Spanien. Rentenreform unverantwortlich, wenn wir das rückgängig machen. Hollande dreht das Rad der Zeit zurück. Das wird seine Argumentationslinie sein. Und eben, es ist ein Zweikampf nun zwischen zwei Personen. Und Sarkozy, das muss man anerkennen, ist ein starker Debattierer, ein starker Wahlkämpfer und hat eine unglaubliche Energie. Also er wird sich nicht geschlagen geben.
Weil eigentlich, wenn Sarkozy nur die Migrationsthemen, also diese Themen Migration, Sicherheit, also die rechte Themen von Le Pen aufnimmt, dann wird er das Zentrum abschrecken. Also,
das ist ein Dilemma. Was soll ich mich jetzt an die Rechte wenden oder an die Mitte wenden?
Ja. Nur die wirtschaftlichen Motive, glaube ich, sind wahrscheinlich diejenigen, die ihm Stimmen fangen können.
Bald werden wir hier auch Töne von Marine Le Pen selber haben. Bereits Stellung genommen zu diesem guten Abschneiden des Front National in diesen Präsidentschaftswahlen in der ersten Runde hat Martine Aubry, die Chefin des Parti Socialiste.
Je pense qu'il faut toujours entendre ce que disent les Français. Ils ont d'abord exprimé une immense colère. L'impression pour beaucoup qu'ils aient voté Front National ou autre, d'avoir été humiliés, d'avoir été oubliés, d'avoir été meurtris par tant de mensonges et de contre-vérités. Et aujourd'hui, la seule chose à dire, c'est que celui, le seul qui propose aujourd'hui le redressement et non pas l'austérité, la justice et non pas la poursuite des inégalités, une France qui retrouve son aura en Europe et dans le monde, eh bien, c'est effectivement François Hollande.
Wir müssen zuhören, was die Franzosen uns sagen. Jene, die den Front National und andere solche Parteien gewählt haben, haben damit, sagt Martine Aubry, die Chefin des Parti Socialist, hätten damit zuerst einmal eine große Wut ausgedrückt und viele, die diese Parteien gewählt hätten, haben das Gefühl, man habe sie vergessen, man habe sie gedemütigt, sie angelogen und der Einzige, wen wundert, der Gerechtigkeit und Aufbau statt Sparen anbietet, ist in den Augen von Martine Aubry François Hollande. Und jetzt höre ich gerade aus der Regie, dass wir uns einschalten können in die Rede von Marine Le Pen.
Les ouvriers, les agriculteurs, les pêcheurs, les petits fonctionnaires, les commerçants et les artisans, tous ceux qui travaillent et qui souffrent, qui ont la France au cœur. Tout cela en fait monter la vague bleu marine qui fait ce soir, je vous le dis, trembler le système.
Also Marine Le Pen sagt, dass sie habe mit ihrem Ergebnis das System erschüttert. Sie spricht von einer blauen Welle.
Définitivement pour rendre au peuple français sa liberté, sa souveraineté, sa dignité, sa fierté.
Sehr emotional tönt es hier.
Dans ce grand élan de fraternité que nous incarnons, nous imposerons le grand changement que vous attendez. Car tous unis, tous rassemblés, tout est possible maintenant. C'est le chemin du renouveau national. Du retour de la croissance, de la restauration du pouvoir d'achat et de l'emploi, de la sécurité rétablie, du bonheur d'être français enfin retrouvé. C'est ce chemin que nous sommes en train d'emprunter. Mes amis, il nous mène au retour de la France. Des millions de Français ce soir.
Also eine eigentliche Siegesrede, die sie da hält. Sie verspricht Changement, le Renouveau, dass nun alles ganz neu und ganz anders wird.
Voilà, Marine Le Pen.
Und sie spielt mit ihrem Namen. Sie hat diese blaue Welle erwähnt, dieses Bleu Marine, ein dunkelblau. Marine ist ihre Vorname. Also, und sie hat viele Emotionen. Eigentlich die besten Redner der Kampagne waren sowohl Mélenchon als Le Pen. Also die zwei Rechtsextremen und Kriegsextremen, muss man schon sagen.
Was sehr beeindruckend ist, wenn man das so anschaut, hier auch auf dem Fernsehen, ist, das ist eine attraktive, blonde Frau. Es ist ein großer Gegensatz zum polternden Jean-Marie Le Pen früher. Das heißt auch, es ist ihr irgendwie gelungen, diese Partei schicker zu machen.
Ja, schicker, zum Teil weicher anscheinend, weil sie eben die schlechten Witze ihres Vaters oder die
Verharmlosung des Holocaust zum Beispiel. Ja.
Ja, die unmöglichen Aussagen ihres Vaters hat sie beiseite gelassen, auch sehr intelligent, indem sie gesagt hat, mein Vater ist mein Vater und ich bin ich, aber trotzdem sehr, sehr hart auch, aber sie hat viel Talent.
Und von ihr wird man sicher auch noch hören, aber sie hat keine Wahlempfehlung gegeben heute. War das zu erwarten?
Absolut, weil sie hat immer gesagt, Sarkozy und Hollande, das sind die gleichen, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Die machen die gleiche Politik. Wir, Le Front National, sind die einzige Alternative, die das Land auf einen neuen Weg führen kann. Also sie wird auch nicht aufrufen, irgendwie jetzt Sarkozy zu wählen. Deshalb muss man eben davon ausgehen, dass diese Wähler des Front National, die bleiben beim zweiten Wahlgang, zu einem Teil zumindest, zu Hause.
Ja. In dem Sinn gibt es eine Asymmetrie. Mélenchon ruft dazu, hat zwar nur fast die Hälfte der Stimmen von Le Pen, aber der ruft aus, dass seine Wähler für François Hollande wählen, währenddessen Le Pen mit 20% der Stimmen gar nichts sagt.
Aber damit bewegt sie sich doch letztlich auch auf einem Seitengleis, also weil sie ja nie irgendwie Teil einer Regierung werden könnte und wird dann halt auch mit 20% keine Chance haben.
Ja, aber sie führt eine Protestpartei eigentlich.
Ja, und sie hat jetzt ja doch damit, dass Sarkozy all diese Themen aufgenommen hat, hat sie nun auch inhaltlich einen großen Erfolg erzielt.
Auch Jean-Luc Mélenchon von dem Front de Gauche hat man ja einen ziemlich großen Erfolg zugemessen erwartet von ihm. Jetzt hat er 11,7% gemacht. Ist das nun ein Erfolg für den Front de Gauche oder eher ein Misserfolg?
Das ist trotzdem ein Erfolg. Gut, man hat mehr erwartet, vielleicht 12, 13, 14, wer weiß. Aber der hat, es ist ihm gelungen, eben diese Linke auf seinen Namen zu mobilisieren.
Genau.
Das hatte am Anfang überhaupt nicht erwartet. Das ist, also, das kommt darauf an, mit welchem Zeitpunkt man diese 11% vergleicht. Ob man sie mit den Prognosen vor einer Woche vergleicht oder vor 6 Monaten.
Und dann vielleicht haben jetzt auch verschiedene Mélenchon-Wähler oder Sympathisanten am Schluss den sogenannten Vote utile gewählt, dass sie gesagt, okay, es ist zwar schön, Mélenchon und so, aber wenn wir möglichst wirksam unsere Stimme einsetzen wollen, dann müssen wir Hollande wählen, damit er im ersten Wahlkampf eben vorne ist. Und Hollande hat ja auch diese Appelle gemacht und vielleicht sind diese Appelle doch zum Teil gehört worden.
François Bayrou von den Zentristen kommt auf 8,5% der Stimmen. Welche Rolle spielt er noch für die Stichwahl?
Ja, er spricht gerade im Moment. Vielleicht hören wir mal noch kurz rein und beantworten dann Ihre Frage.
Ce que nous avions vu et diagnostiqué de l'état du pays, de l'état réel du pays, est là plus impressionnant que jamais. Le mal français est là et il s'aggrave. Et le seul chemin disponible pour en sortir, ce sera un jour ou l'autre celui que nous avons proposé aux Français. Une politique nouvelle, courageuse, qui aille pour une fois au fond des choses, soutenu par une union nationale pour remettre le pays sur ses rails.
Also er spricht jetzt relativ gemäßigt oder sagen wir ruhig, gesetzt gewissermaßen verglichen mit der überschwänglichen Marine Le Pen. Und sein großes Anliegen ist ja zum Beispiel, die Schulden wieder in den Griff zu bekommen. Er ist der Zentrist in der Mitte. Und seine Wählerinnen und Wähler, da denkt man, dass sie im zweiten Wahlgang etwa zur Hälfte auf Hollande und zur Hälfte auf Sarkozy übergehen werden.
Wird er denn eine Wahlempfehlung machen?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist seine konstante Politik gewesen. Also
ja, man muss sehen, weil Sarkozy eigentlich seine einzige reelle Chance ist, dass er Bayrou an Bord holt. Und hat ihm ja offenbar, also das sind noch Gerüchte, nicht ganz klar, aber es scheint, dass er ihm das Amt des Premierministers angeboten hat. Also ist nicht ganz klar, ob er da keine Rolle mehr spielt.
Aber ich würde eher wetten mit der Standhaftigkeit des Mannes in dem Sinn, dass er immer isoliert bleibt. Also er hat eben sehr prinzipienfest, steht immer in der Mitte und ist der Schuldenmann der Cassandra, hat immer wieder über also die Aufmerksamkeit
vor der Schuldenkrise gewarnt und vor der Verschuldung
seit Jahren eigentlich, aber zwischen den Wahlgängen, zwischen zwei Wahlen in den 5 Jahren hat er ganz,
aber er steht jetzt schon vor der Alternative, entweder bin ich am Ende politisch oder ich steige ins Boot von Sarkozy. Also für ihn ist das auch keine einfache Entscheidung.
Von der Linken hat er kein solches Angebot bekommen. Von Partito Socialista, dass er jetzt dort in die Regierung könnte zum Beispiel.
Gut, wir wissen vielleicht auch nicht ganz alles, was da hinter den Kulissen läuft. Aber ich glaube, er kommt ja eigentlich auch aus dem rechten Lager. Man hat immer gesagt, also Bayrou ist, Hollande ist ihm menschlich viel näher, aber vom politischen Programm her steht ihm Sarkozy eigentlich näher, oder Sarkozys Programm. Aber Bayrou, wie Sie gesagt haben, Frau Le Glanec, Bayrou hat Sarkozy vehement, also enorm kritisiert, hat auch ein Buch geschrieben, einem Buch, das ein totaler Verriss ist von Sarkozy. Und nach diesem Buch nun plötzlich in seine Regierung eintreten, irgendwie geht das von der Glaubwürdigkeit her überhaupt nicht ab. Ja. Aber Sarkozy versucht, ihn an Bord zu holen. Ja.
Aber das könnte auch der Fall sein, dass François Hollande so eine Öffnung macht, wie damals 2007 Sarkozy machte. Das heißt eben, damals hatte Nicolas Sarkozy als neuer Präsident sich versucht, der gemäßigten Linke zu öffnen, hatte dann Bernard Kouchner in die Regierung geholt beispielsweise oder andere Leute auch. Das mag sein, dass François Hollande, falls er Präsident sein würde, dass er versucht, sich eben dem Zentrum zu öffnen, um Mélenchon auszubalancieren.
Und da würde er schon wahrscheinlich vor dem 6. Mai gewisse Signale aussenden, nicht?
Wieso haben denn die eigentlich so, die Zentristen, so stark verloren? Die haben vor 5 Jahren 18,6% der Stimmen gemacht, jetzt eben, ich habe es vorher erwähnt, noch 8,5%. Das ist unglaublich wenig.
Ja, also das war, ich würde eher sagen, das Gegenteil sagen. 2007 war das ein unerhörter Erfolg. Das war die Ausnahme. Das Zentrum in Frankreich hat immer Schwierigkeiten zu existieren, insbesondere in diesem System, das jetzt mehr Richtung Polarisation geht. Das Problem liegt an Bayrou selbst. Bayrou hat zum Teil die Brücke hinter sich gebrannt. Er hat sich geweigert, in die Regierung einzutreten. Er hat keine Taktik geführt, was auch für ihn sehr zu loben ist. Wie ich sage, prinzipienfest, aber er hat nichts gemacht. Er ist nicht in die Politik eingetreten. Er hat gar nichts gewirkt. Und in dem Sinn sind seine Wähler von damals wahrscheinlich enttäuscht gewesen, dass diese 18% gar nichts gewirkt haben. Nichts genutzt haben. Das heißt eben, lieber vote utile, als Bayrou seine Stimme zu geben.
Sören Echer der Zeit, eine Sondersendung zu den französischen Wahlen. Wir warten hier auf die Reden von Nicolas Sarkozy und von François Hollande. Jetzt haben wir aber schon einmal eine Reaktion des Premierministers von Nicolas Sarkozy, von François Fillon.
En ces temps difficiles, il faut un chef d'État. Peu d'hommes ont été aussi injustement attaqués que Nicolas Sarkozy. Mais personne ne peut douter de sa détermination et de son courage. Français, Françaises, le 6 mai, vous allez décider. Faites-le pour l'idéal républicain que nous avons en partage. Faites-le pour la France, pour son avenir, pour celui de vos enfants.
In schwierigen Zeiten brauche es einen Staatschef, sagt François Fillon, der amtierende Premierminister. Wenige Männer wurden in so ungerechter Weise angegriffen, sagte wie Nicolas Sarkozy, aber niemand wird an seiner Entschlossenheit und seinem Mut zweifeln. Und er ruft die Französinnen und Franzosen dazu auf, am 6. Mai natürlich für Nicolas Sarkozy zu stimmen. Inzwischen macht sich offenbar in Dül in der Corrèze François Hollande, der Kandidat der Sozialisten, der heute 28,4% der Stimmen geholt hat, bereit für seine Rede. Rudi Mäder, wieso eigentlich hält Hollande seine Rede in Dül?
Ja, das ist eben diese Volksverbundenheit zu zeigen, dass er verwurzelt ist in einer Region. Es wäre wahrscheinlich kein Vorteil, wenn er das in Paris gemacht hätte, sondern er ist ein homme du terrain. Er ist in Kontakt mit den Leuten immer. Er kann das irgendwie, im Gegensatz zum unnahbaren Sarkozy. Er ist immer auch in Tulle über den Mac gegangen. Das ist seine Heimat und er ist dort wirklich sehr geschätzt.
Aber ist es wirklich seine Heimat? Also er ist ja trotzdem ein Absolvent der ENA, also dieser Eliteschule, ist praktisch irgendwie als gut 20-Jähriger da eingeflogen worden als Kandidat.
Das stimmt, aber was soll ich sagen? Es ist beides, aber er spielt es vielleicht. Natürlich ist es inszeniert. Es ist irgendwie Politik, ist Showbusiness ein Stück weit. Aber er war ja auch 20 Jahre lang Bürgermeister dieser Stadt und hat viel für diese Stadt gemacht. Ich war in Tulle und ich habe dort eigentlich niemanden gefunden, der gegen François Hollande ist. Also ein Interview habe ich gemacht mit einem Vertreter der UMP. Das muss ich aber mit dem Telefon vorher abmachen. Und auf der Straße waren alle Leute, haben gesagt, doch, er hat was gemacht für Tulle und die Häuser sehen besser aus und da hat es einen Kindergarten mehr. Also er ist dort sehr beliebt und er will das betonen, dass er eben wirklich diese lokale Basis hat, auch wenn er ganz ursprünglich nicht von Tulle stammt.
Er wird zeigen, dass er menschennah ist. Also das ist auch ein Unterschied zu Sarkozy wahrscheinlich. Man hat auch Bilder von ihm gesehen, von Tür zu Tür. Also eben klopfte einfach an die Tür von ganz normalen Menschen, um Stimmen zu holen. Also das ist eine Art Taktik auch. Aber vielleicht auch eine
gefühlte Taktik. Es kommt glaubwürdig rüber. Und das ist ja nicht ganz unwichtig.
Und diese Rede, die er heute halten wird, wird er die sozusagen schon als Präsident halten oder immer noch als Wahlkämpfer, als Angreifer sozusagen gegen Sarkozy?
Er wird sicher nicht als Präsident sich schon geben, sondern sagen, rien ne joue, die Entscheidung steht noch bei uns. Wir haben einen guten Erfolg, eine gute Ausgangsbasis, aber jetzt gilt es zusammenzustehen, jetzt gilt es alles zu unternehmen, um diesen Sieg wirklich definitiv zu machen. Also ich glaube nicht, dass er sich jetzt auch schon als Sieger aufspielen wird, ganz und gar nicht, sondern Gegenteil, ein Appell, ein flammender Appell, jetzt bei der Stange zu bleiben und jetzt diesen Kampf zu Ende zu führen.
Offenbar verzögert sich die Rede von François Hollande noch ein wenig, aber fragen wir nochmal nach im Hauptquartier der Sozialisten, wie man sich dort vorbereitet auf diese Rede, Daniel Voll.
Da ist im Moment wird auch das Stück gespielt, das große Warten auf den Hauptdarsteller. Alle warten auf diese Rede. Man hat ganz kurz vorhin, hat Martin Obrimann gesprochen, hat begonnen auch eben zu sagen, es ist noch nichts gewonnen, wir müssen den zweiten Wagen gewinnen. Man hat gesehen, wie junge Leute von jungen Parteigängern bereits kleine Handzettel verteilt haben, wo man nicht mehr für den 22., sondern eben bereits für den 6. Mai geworben hat. Die haben gesagt, jetzt, das hat einer gesagt, knapp so um 8:30 ungefähr, jetzt seit 30 Minuten hat der zweite Wahlgang begonnen, jetzt müssen wir mit Hochdruck arbeiten, damit wir auch diesen zweiten Wahlgang gewinnen.
Und werden denn die Leute nicht langsam ungeduldig und des Wartens müde?
Sie sind langsam ungeduldig, man merkt auch, dass sich die Reihen etwas gelichtet haben, weil immerhin war François Hollande auf kurz nach 8 angesagt und wenn er dann hier noch vorbeikommen soll, dann dauert das bis weit nach 11 Uhr mittlerweile. Die Leute sind müde und warten auch etwas ungeduldig auf ihn.
Wir haben vorher gehört, dass bei der UMP alles streng in den Farben der Tricolore erblühe sozusagen. Ist das bei den Sozialisten auch so oder ist dann doch eher die rote Fahne, das Rot der Sozialisten vorne?
Das sieht man vor allem vor dem Haus, sieht man ziemlich alles. Wo auf der Straße, auf der Rue Solferino, wo die meisten Leute eigentlich sind, da sieht man Porträts von François Hollande, die geschwenkt werden. Da sieht man Fahnen, die geschwenkt werden. Da sieht man auch Fahnen der einzelnen Regionen zum Beispiel, die geschwenkt werden. Und die Leute skandieren Hollande oder jubeln den Rednern, die auf der Straße auch etwas sagen zu oder jubeln den Sprechern auf dem Fernsehen zu. Man auch hier, wie bei der UMP, guckt man eben sehr viel Fernsehen und schaut, wer da spricht. Und je nachdem, was jetzt zum Beispiel den größten Jubel im Verlauf des heutigen Abends hier hat, nachdem die Resultate bekannt geworden sind, hat Mélenchon gemacht, nachdem er gesagt, seine unmissverständliche Wahlempfehlung für Hollande ausgedrückt hat, die wir auch in der Sendung gehört haben. Da haben die Leute gejubelt, weil das heißt eben, wenn die Mélenchon-Anhänger ziemlich einig Hollande stimmen, dann hat er auch eine wichtige Unterstützung zusätzlich. Auch Eva Joly, die Kandidatin der Grünen, die ist bejubelt worden, als sie gesagt hat, klar, ich empfehle Ihnen jetzt Hollande zu stimmen.
Okay. Wie ist denn das eigentlich in Frankreich selber, Anne-Marie Le Gloanec? Wirkt das jetzt von den Franzosen an, sitzen die jetzt alle vor den Fernsehern oder vor dem Radio und verfolgen hier das Geschehen?
Ich glaube nicht, dass diese Wahlkampagne sehr viel Leidenschaft erzeugt hat. Also davon kann man überhaupt nicht sprechen. Ich glaube, man hat wahrscheinlich schnell geguckt, wer an der ersten Reihe steht und dann wird man in zwei Wochen sehen. Ich glaube, die Stimmung ist nüchtern. Es gibt auch keinen Grund zu jubeln. Die Lage ist ernst. Wir wissen es. Also niemand hat das, also oder wenige haben das richtig laut erklärt, aber die Leute wissen das.
Jetzt sehe ich gerade, dass François Hollande hier offenbar durch den Regen stapft in Tull mit einem Blumenstrauß in der Hand, das er gerade erhalten hat. Wir schalten jetzt aber noch kurz nach Bourg-en-Bresse, wie das dort verfolgt wird. Dort spricht nämlich Patrick Mühlhauser mit einer deutsch sprechenden Französin.
Patrick Mühlhauser. Ja, neben mir steht Françoise Degard. Es ist eine Lehrerin hier in Bourg-en-Bresse, in einem College. Sie richtet also 11- bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler. Ich befinde mich hier im Maison des Syndicats, also im Gewerkschaftshaus. Hier sind natürlich die Anhänger von François Hollande. Françoise Degard, das Resultat für Sie natürlich erfreulich.
Ja, natürlich, weil wir auf dieses Resultat gehofft hatten, weil sehr viele Leute auf Hollande rechnen, damit sich etwas in Frankreich ändert nach diesen 5 Jahren mit Nicolas Sarkozy.
Sie sind Lehrerin, Funktionärin. Sarkozy hat sehr stark gespart in diesem Bereich. Haben Sie das persönlich zu spüren bekommen?
Jetzt müssen wir hier Patrick Mühlhauser, glaube ich, ein bisschen abklemmen, weil sich François Hollande gerade bereit macht für seine Rede, der Sieger der ersten Wahlrunde. Wir schalten uns ein.
Voilà, François Hollande va maintenant s'exprimer devant les centaines de partisans qui sont réunis.
François Hollande steht auf dem Pult, macht sich bereit. Schaut in die Menge, genießt den Jubel, der ihm entgegenbrandet und grinst und winkt.
Ja, sieht ziemlich zufrieden aus, muss man sagen. Wartet jetzt noch den Einsatz, ja, jetzt kommt noch der Chor, jetzt, das gehört zum Ritual ein wenig.
Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, les Françaises et les Français se sont massivement mobilisés dans cette élection présidentielle, avec une participation rare, 80%. Plusieurs faits majeurs sortent de ce scrutin. Et ils sont incontournables. Le premier, c'est que je suis ce soir en tête du premier tour. Je veux remercier chaleureusement les électrices et les électeurs qui, par leur suffrage, m'ont placé dans cette position qui m'honore et m'oblige. La plus forte pour l'emporter. C'est un acte de confiance dans le projet que j'ai présenté devant les Français.
Er dankt den Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen, das er erhalten hat. Er wirkt relativ nüchtern insgesamt.
Pour retrouver la croissance et l'emploi, pour réduire la dette, pour protéger notre industrie, pour promouvoir les valeurs de la République, pour préparer l'avenir et notamment la transition énergétique. Voilà ce que j'ai dit aux Français pendant des mois, avec constance, avec cohérence. Et ils m'ont répondu ce soir en me permettant d'être aujourd'hui le mieux placé pour devenir le prochain président de la République.
Er sagte, er habe die beste Ausgangsposition, um den nächsten Präsidenten der Französischen Republik zu werden.
Le second fait majeur du scrutin, et il est sans appel, c'est que le premier tour représente une sanction du quinquennat qui s'achève et un désaveu du candidat sortant, dont le discours tout au long de ces derniers mois.
Das Resultat stelle eine Desavouierung des jetzigen Präsidenten dar.
C'est le dernier élément qu'il faut regarder en face ce soir. C'est que jamais le Front National n'avait atteint un tel niveau dans une élection présidentielle. Même en 2002, où il avait été qualifié pour le second tour, il n'avait pas mobilisé autant de suffrages.
Er sagt, dass das Ergebnis des Front National sei völlig einmalig.
Un sursaut dans la République et une compréhension, non pas des colères simplement, mais de ceux qui travaillent notre pays, dès lors qu'il n'est pas porté avec fierté sur ce qui doit l'élever et où il est parfois abaissé, amoindri. Et c'est ce qui s'est passé depuis 5 ans. Ce soir, je deviens, par le vote des Français, le candidat de toutes les forces qui veulent clore une page et en ouvrir une autre, où tous les atouts de la France seront mobilisés.
Er sei der Kandidat all jener, die das Blatt wenden wollen.
Enfin donner toute sa place. Et je le ferai.
An dieser Stelle blenden wir uns langsam aus der Rede von François Hollande. Anne-Marie Le Gloanec, Sie sind Forschungsdirektorin an der renommierten Universität Sciences Po und beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der französischen Politik. Was mir aufgefallen ist, ist, dass François Hollande ganz zu Beginn auf den Front National eingegangen ist. Malt er hier bereits ein Schreckgespenst an die Wand, um seine eigenen Wähler zu mobilisieren?
Er zeigt vor allem die Schwäche der jetzigen Regierung. Die Tatsache, dass Nicolas Sarkozy eben Wähler an die Nationalen Front verloren hat. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Es ist auch zum Teil ja ein Schreckgespenst. Er hat gesagt, er möchte die Kräfte mobilisieren, die eben für eine Renovierung Frankreichs arbeiten wollen. Also er hat sowohl diese negative Seite gezeigt, als auch die positive, in dem Sinn, dass er die wirtschaftliche Lage, aber nicht nur die politische Situation Frankreichs erneuern möchte.
Aber dieses Betonen des Front National könnte ihm ja auch helfen, diese Stimmen der Linken, die er braucht, also jene von Mélenchon, zu holen.
Ich glaube nicht, dass er das braucht eigentlich. Er wird sie sowieso bekommen. Also sehr wenige, ganz wenige Leute werden für die rechte, also den konservativen Kandidaten wählen. Das braucht er nicht. Wenn überhaupt, braucht er eben Leute aus dem Zentrum, Bayrou-Wähler. Und dann muss er eben dieses Zusammensein unterstreichen. Das ist das Gleiche wie bei Sarkozy. Also beim ersten Wahlgang muss man ein bisschen auf die Extremen gucken, und beim zweiten Wahlgang muss man eine Position haben, die alle Kräfte zusammenschließt.
Aber Hollande hat natürlich ganz klar jetzt Sarkozy eigentlich die Schuld für dieses gute Ergebnis von des Front National gegeben.
Ja.
Also
ja.
Da hat er doch einen deutlichen Pflock eingeschlagen.
Ja, und er hat eben gesagt, dass er so die Schuld an Nicolas Sarkozy liegt.
Dieses Sonderecho zu den französischen Präsidentschaftswahlen zur ersten Runde geht langsam zum Ende. Aber nach der Wahl ist vor der Wahl, und das gilt für diesen Wahlgang, Ja, ganz besonders schon heute in 2 Wochen müssen die Französinnen und Franzosen nämlich entscheiden zwischen Nicolas Sarkozy und François Hollande, wer dann tatsächlich in den Élysée-Palast einzieht oder eben bleibt. Was wird denn Sarkozy tun, um den Rückstand, den ihm alle Umfragen voraussagen, in den nächsten 2 Wochen noch aufzuholen, Anne-Marie Le Gleic?
Das habe ich vorher angedeutet, und zwar dieses Abstreckungsstrategie. Ich glaube, das wird sein Hauptanliegen sein, zu sagen, in diesen Krisenzeiten, und das hat auch François Fillon auch gedeutet, in diesen Krisenzeiten muss man einen Chef haben, und der Chef hat sich bewährt und der kann was, und man muss eben nicht den Kapitän ändern, wenn das Schiff in
Stürmische See, genau, und Hollande hat keine internationale Erfahrung,
er wird das Land in den
finanziellen Ruin treiben, das wird seine Hauptargumentationslinie sein.
Und Hollande wird einfach versuchen, keine Fehler mehr zu machen und diesen Schwung aus der ersten Runde mitzunehmen?
Ja.
Na, natürlich wird er mobilisieren, aber wenn die große Gefahr ist wirklich, dass er doch irgendeinen großen Fehler macht, das ist nie ganz ausgeschlossen. Aber wenn er so auf Kurs bleibt, und bis jetzt hat er ja keine großen Fehler gemacht, dann kann er doch diesem zweiten Wahlgang, dieser zweiten Runde sehr getrost entgegensehen.
Anne-Marie Le Gleic, Rudi Mehder, zum Schluss noch Ihre persönliche Prognose. Wie viel Prozent der Stimmen macht denn Sarkozy, wie viel Hollande heute in 2 Wochen?
Ich glaube, dass die Umfragen ungefähr, also stimmen. Das heißt also, wir werden so um die 54% haben bei Sarkozy, bei Hollande. Ich glaube, das, also ja,
also es ist 53, 54 zu 47, 46, ja, irgendwie so. Also doch eigentlich eher deutlich, oder? Ja. Wenn das so wäre.
Ja.
Das ist keine Prognose, sondern ganz persönliche Stimmungsaufnahme, Momentaufnahme. Ja. Aber vor allem, es liegen noch 2 Wochen dazwischen, und da man kann sich vorstellen, Märkte irgendwie Eurokrise, da weiß ich, es kann was passieren, das wir jetzt nicht wissen und das die Wahl beeinflusst.
Ja. Wir werden es besprechen heute in 2 Wochen. Besten Dank an Marie Le Gleic und Rudi Mehder. Anne-Marie Le Gleic ist Forschungsdirektorin der renommierten Pariser Universität Sciences Po und unser Frankreich-Korrespondent. Den kennen Sie. Beide sind heute in 2 Wochen auch dabei. Dann gibt's wieder eine Sondersendung hier auf DRS1 und DRS4 News, wiederum ab 20 Uhr. Ein ausführliches Dossier zu den französischen Wahlen, die detaillierten Resultate und die heutigen Sendungen finden Sie auch im Internet unter drs.ch. Aktuelle Informationen, unter anderem auch, wie Präsident Sarkozy auf den heutigen Wahlgang reagiert hat, hören Sie in unseren Nachrichten immer zur vollen Stunde. Verantwortlich für diese Sondersendung des Echo der Zeit waren Martin Dohr und Robert Stähli. Für die Technik Harald Kapp, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.